Liebe Gemeinde, letzten Sonntag haben Sie gewählt, die Ungarn. Ein Volk wählt sich eine neue Regierung. So kann das sein in Demokratien. Im Iran würde das Volk gerne eine neue Regierung wählen, eine andere, und kann es nicht. Die Bulgaren wählen heute. Ob dabei was Tragfähiges rauskommt, das steht noch in den Sternen. Und dann bekommen da ein US-Präsident und der Papst sich in die Haare darüber, wer sich worüber und zu welchem Thema denn äußern darf. Bei uns fragt sich mancher, warum haben die Amerikaner diese Regierung, diesen Präsidenten gewählt? Und viele sind unzufrieden mit der Regierung hier bei uns und fragen sich, haben die irgendeinen Plan? Regierung und Volk. So das Thema für heute Morgen. Und wir merken an diesen kurzen Notizen ein höchst aktuelles Thema. In den letzten Jahrzehnten haben wir auch gelernt, glaube ich, dass auch unser Ideal, das wir so leben, einer freien Demokratie, nicht einfach überall hin exportiert werden kann, dass das in anderen Ländern und nicht in jeder Kultur unbedingt gleich funktioniert. Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, hat Sir Winston Churchill mal gesagt und dann fortgeführt, ausgenommen alle anderen. Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen. Ein Indiz dafür, dass es in Bezug auf das Verhältnis zwischen Volk und Regierung kein wirkliches Ideal gibt. Und dann taucht für Menschen wie die meisten von uns, für Christen irgendwie dann diese Frage auf, ja, und wie hat Gott sich das denn gedacht? Wie soll das denn sein? Wie hat Gott sich das gedacht in Israel, in seinem Volk, das er sich ausgesucht hat? Wie sollte das in seinem auserwählten Volk sein? Springen wir Jahrtausende zurück in die Zeit des Alten Testaments. Im alten Israel, da gab es erstmal keine Regierung. Es gab einzelne Anführer für ganz bestimmte Aufgaben. Mose zum Beispiel für den Auszug aus Ägypten und Aaron, seinem Bruder, für die gottesdienstlichen Riten als Priester. Und später gab es dann Richter und Richterinnen in Israel, immer wieder Menschen, die für besondere Zeiten, für besondere Situationen herausgerufen waren, begabt waren, diese Situationen für ihr Volk und mit ihrem Volk zu klären und zu regeln. Aber grundsätzlich galt, Gott selbst war König. Gott war König, Gott war ihr Herr, Gott ist und war die Regierung. Damit war das Volk aber nicht zufrieden. In 1. Samuel 8 im Alten Testament ist nachzulesen, dass sie einen König wollten, so wie die anderen Völker um sie herum auch. Wir wollen auch einen König haben. Und der altgewordene Samuel befragt daraufhin dann Gott und Gott geht auf diesen Wunsch ein. Wenn Sie das denn wollen, so unbedingt wollen, dann sollen Sie Ihren König kriegen. Allerdings erklärt Samuel dann dem Volk auch, was das denn bedeutet. Es bedeutet, es wird Menschen geben aus eurem Volk, die werden Dienst für den König leisten müssen. Es bedeutet, ihr werdet Steuern für den König bezahlen müssen. Es bedeutet, eure Männer werden eingezogen zum Militär, sie werden Soldaten sein müssen. Wollt ihr das alles? Das ist alles mit dem König verbunden. Aber das Volk will es. Und so bekommt es einen König, Saul wird der erste König, dann wird David zum König gesalbt, der große König in Israel bis heute. Er war und ist eine schillernde Figur, zum einen eben der größte König, er eint das Reich, er weitet es aus, es gibt einen Frieden, das Land ist befriedet. Andererseits wissen wir auch, er war ein Ehebrecher und ein Mörder. Und später dann nach Salomo, Davids Sohn, teilt sich das Reich. Und die Mehrzahl der Herrscher, die dann kamen, fragt nicht nach Gott. Und immer wieder treten Propheten auf und mahnen im Sinne Gottes. Und am Ende steht Untergang, am Ende steht der Gang ins Exil, in die Gefangenschaft, das Ganze auch in mehreren Etappen. Und in dieser Zeit lebt der Prophet Hesekiel. Er lebt bei den Menschen im Exil, aber es sind noch einige aus dem Volk noch im Land in Jerusalem. Und dann können wir nachlesen in Hesekiel 34, Vers 1 bis 16. Hesekiel schreibt, und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten. Und meine Hirten nicht nach meiner Herde fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Und ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ein langer Text. Da ist zunächst dieses gewaltige Bild vom Hirten und der Herde. Und es geht um gute und schlechte Hirten. Es ist ein Bild aus dem Alltag damals. Ein alltägliches Bild in Israel. Und es kommt eine Menge Hirten in der Bibel vor. Manchmal ist uns gar nicht so ganz bewusst. Mose war ein Hirte, David war ein Hirte. Und ich denke, wir alle kennen die Hirten von Weihnachten auf dem Feld von Bethlehem. Und wer mal in Israel war, der weiß, es ist ein karges Land, es ist ein bergiges Land. Die fetten Weiden, die fetten, saftigen Auen, die sind dort sehr selten. Und es ist dort wirklich, es herrscht dort Gefahr durch wilde Tiere, dort in diesen zerklüfteten, wüstenartigen Bergländern. Und es ist eine große Gefahr, dass sich da ein Schaf verläuft, dass es nicht wieder zurückfindet und dass eine Herde sich irgendwie zerstreut. Das kannten die Menschen damals alles aus der Beobachtung und aus ihrem Alltag. Und dieses Bild vom Hirten und der Herde war damals auch ein gängiges Bild für ein Herrschaftsverhältnis, für das Verhältnis zwischen einem Herrscher und seinem Volk. Ein paar biblische Beispiele, 4. Mose 27, da betet Mose für einen Nachfolger und sagt dann in diesem Gebet, dass die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Mose will einen Anführer haben für sein Volk, wenn er nicht mehr da ist, damit sie nicht sind wie Schafe ohne Hirten. Oder in 1. Chronik 11, da ist zu lesen, der Herr, dein Gott, hat zu dir geredet, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. Gemeint ist David. David wird danach zum König gesalbt. Du sollst mein Volk weiden. Du sollst Hirte sein. Weg von deinen Schafen hin zu meinem Volk. Und ein Prophet Micha, mit dem Namen Micha, sagt in 1. Könige 22, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die laufen da sinn- und ziellos durch die Gegend. Und auch als das Exil zu Ende ging, durch den Perserkönig Kyros, der die Israeliten wieder zurück in ihre Heimat gelassen hat, da sagt Gott zu diesem Perserkönig, einem heidnischen König, mein Hirte. Mein Hirte, du bist mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden. Also Hirten sind Herrscher, das ist ein Aspekt. Hirten sind Herrscher über ein Volk. Hirten sind aber auch Diener. Hirten wurden damals durchaus auch diskriminiert. In einem jüdischen Kommentar zu dem vorhin schon gehörten bekannten Psalm 23 im Midrasch, da steht, kein Stand der Welt ist so verachtet wie der des Hirten. Das waren verachtete Leute, die Hirten. Zumindest dann, wenn es Angemietete waren, Angestellte sozusagen, Mietlinge, die gehörten zur Unterschicht. Das waren diese Hirten auf dem Feld in Bethlehem an Weihnachten, die gehörten zur Unterschicht. Man muss sich auch klar machen, das wird in diesem Bild deutlich, dass Hirte sein war in diesem jüdischen Bergland keine einfache Aufgabe. Ein Schaf konnte leicht verloren gehen, so haben wir es schon gehört, so erzählt es Jesus auch in seinem Gleichnis. Es gab Gefahren durch wilde Tiere und durch räuberische Elemente, Menschen, die da irgendwie in räuberischer Absicht durch die Lande zogen und sich bereichert haben. Es war ein karges Gelände, also Hirtenberuf war kein hohes Ansehen, aber eine hohe Verantwortung. Hirten sind Diener. Und da muss man sehen, im Alten Testament, in vielen dieser Geschichten, sind Hirten auch Mitglieder einer Familie, sind die Söhne oder die Töchter, die auf das Vieh der Familie aufpassen. Das heißt, ihnen gehört die Herde nicht, sie gehört dem Vater, aber sie haben eine besondere Nähe zu den Tieren, weil es innerhalb der Familie ist. Und dann kümmern sie sich sehr um diese Tiere. Hirten sind Herrscher und Hirten sind Diener. Und das ist bis heute letztlich das Idealbild eines Herrschers, eines Regenten, dass er sicherlich auf der einen Seite Herrscher ist, dass er aber auch Diener ist, Diener seines Volkes. Und da können wir ruhig diesen Sprung machen, denn das findet sich letztlich wieder im Amtseid von Regierungsmitgliedern in unserem Land. Die schwören nämlich, wenn sie eingesetzt werden, dem Wohl des deutschen Volkes sich zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben. Das ist dieses Hirtesein, ein guter Hirtesein für sein Volk. Und in vielen anderen Ländern ist es ja ähnlich geregelt. Das ist unser Ideal und unser Wunsch, dass das so ist. Aber kommen wir zurück zu Hesekiel. Er beschreibt dann ja auch in diesem langen Text den Zustand der Herde. Und auch das ist zunächst in dieser Bildersprache, dass er sagt, die Tiere sind krank, sie sind schwach, sie sind zerstreut, sie sind schutzlos ausgeliefert, sie sind ungeschützt und bedroht. Anders gesagt, den Leuten geht's schlecht, dem Volk geht's schlecht. Das Volk bekommt nicht, was es braucht, das Volk bekommt nicht das, was sie zum Leben benötigen. Sie sind fremden Mächten ausgeliefert. Ja, ihnen fehlt die Orientierung. Die Menschen wissen nicht, wohin und woher. Denn die Hirten haben ihre Aufgaben nicht erfüllt. Sie haben sich vielmehr am Volk vergriffen. Sie haben in die eigene Tasche gewirtschaftet. Sie haben sich nur um das eigene Wohl gekümmert. Ja, schlimmer noch, sie haben sich an Gottes Eigentum vergriffen. Denn es geht um Gottes Volk. Es geht um Gottes Herde, sie gehört ihm. Es sind Gottes Menschen, um die es geht, wenn Herrscher auch heute über Völker herrschen. Es geht um Gottes Geschöpfe, für die Menschen Verantwortung tragen. Und wir finden das auch im Neuen Testament dann wieder. Jesus guckt sich das Volk an, er sieht auf die Menschen seiner Zeit, auf sein Volk und sagt, Matthäus 9, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. So reagiert Jesus auf diesen Blick, wieder dieses Bild, verschmachtet, zerstreut, kein Hirte da. Und die Motive dieser schlechten Hirten, sie werden klar benannt, sie leben von den Schafen, sie tun aber nichts für die Schafe. Ihr eigenes Wohlergehen ist ihnen am nächsten. Sie weiden sich selbst, heißt es. Die Schafe liegen ihnen nicht am Herzen. Soweit diese Analyse bei Hesekiel, 2500 Jahre alt und doch so aktuell. Man kann sie eins zu eins ins Heute übertragen. Und Gott, wie reagiert er? Was tut Gott? Gott sagt nicht gehässig zu seinem Volk: Ich habe es euch ja gleich gesagt, ihr habt es ja so gewollt, nun seht zu, wie ihr damit klarkommt, ihr wolltet Könige haben, jetzt habt ihr sie. Nein, das sagt Gott nicht. Er liebt sein Volk, er will sich ganz neu um seine Leute kümmern. Gott nimmt auch nicht Rache an diesen Hirten. Davon hätte das Volk, davon hätte die Herde ja auch nichts. Die Katastrophe ist ja auch schon längst da. Das Volk ist zerstreut, aber Gott nimmt den Hirten die Schafe weg. Ihr seid nicht mehr verantwortlich, ihr seid nicht mehr zuständig. Es klingt für mich eher so, dass Gott da steht und sich das anguckt und sagt, wenn man nicht alles selber macht, wenn man nicht alles selber macht, dann klappt es nicht. Er selbst wird wieder die Herrschaft übernehmen. Er wird zusammenführen, sagt er, er wird stärken, er wird verbinden, er wird zu dieser guten Weide führen, die die Schafe brauchen. Und dieser Blick auf das, was da kommt, auf diese Zukunft, verbindet sich dann mit einer großen Verheißung, die Gott zum Ausdruck bringt. Er beschreibt seine Absicht mit seinem Volk. Und ich lese uns weiter aus Hesekiel 34, die Verse 23 und 24. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Es gibt nur noch den einen guten Hirten. Dabei geht das, wenn man das im Weiteren dann liest, auch hier so ein wenig ineinander über, dass auf der einen Seite man den Eindruck hat, Gott selbst will der Hirte sein, er selbst will das alles tun, und auf der anderen Seite ist hier dann dafür an die Rede, dass er einen Hirten einsetzen wird, seinen Knecht David. Der wird, das ist erstaunlich, an dieser Stelle so als eine kleine Bemerkung, er wird auch nicht mehr König genannt, sondern er wird mit einem alten, eher archaischen Herrschaftstitel aus der Frühzeit Israels benannt, hier in diesem Text bei Luther übersetzt mit Fürst. David wird ein neuer Fürst sein. Das heißt, Gott fängt wirklich neu an. Er setzt nicht einfach nur etwas fort, er verbessert nicht einfach nur ein bisschen. Gott macht einen Neuanfang. Und wir können nicht daran vorbeisehen, wenn wir das heute lesen und hören, dass es hier viele Bezüge gibt, die auf Jesus verweisen. Es wird ein Nachkomme Davids sein. Wir gucken ins Neue Testament und merken, wie wichtig das im Neuen Testament ist, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist. Wir finden es wieder in den Stammbäumen, die wir in den Evangelien finden. Wir finden es wieder in der Weihnachtsgeschichte, weil Josef aus der Familie des David kommt. Deshalb ziehen sie nach Bethlehem. Und Jesus wird immer wieder bezeichnet als ein Sohn Davids. Er ist der Sohn Davids. Und wenn dann hier bei Hesekiel von dem einen Hirten die Rede ist, dann hören wir im Hintergrund vielleicht mit, dass Jesus der Eingeborene, der Einziggeborene, der eine Sohn Gottes ist. Da gibt es nicht viele. Er ist der eine Hirte. Und wenn dann da diese beiden Aussagen stehen, dass auf der einen Seite Gott sagt, wenn ich nicht alles selber mache, ich selbst werde mein Volk weiden, und auf der anderen Seite, ich will ihnen einen neuen Hirten erwecken, meinen Knecht David, dann kriegen wir das vielleicht so zusammen, wenn wir diese neutestamentlichen Aussagen zur Einheit von Vater und Sohn in den Blick nehmen. Dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, das ist untrennbar miteinander verbunden, das ist kein Widerspruch. Ich und der Vater sind eins. Und diese ganze Thematik greift Jesus auf, wenn er sagt in Johannes 10, Vers 11 bis 16, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Jesus greift dieses Bild auf, aber er verwandelt es auch. Viel stärker als im Alten Testament wird hier diese wechselseitige Beziehung betont. Es fehlt ein wenig das Herrschaftliche des Hirten. Im Alten Testament ist es so, der Hirte gibt, er schützt, er rettet, die Schafe sind die Objekte seiner Fürsorge. Bei Jesus hier heißt es, der Hirte ruft, die Schafe hören. Der Hirte ruft und geht und die Schafe folgen. Die Schafe kennen ihn. Da ist ein Beziehungsgeschehen zwischen diesen Schafen und dem Hirten. Da ist ein Beziehungsgeschehen zwischen Jesus und seinen Leuten. Und Jesus betont dieses Außerordentliche, dieses extreme Handeln des Hirten. Er gibt sein ganzes Leben hin. Die Schafe sind auf den Hirten angewiesen, ja. Aber die Schafe sind dem Hirten auch etwas wert. Sie bedeuten ihm etwas. Und der Hirte bedeutet etwas für die Schafe. Es ist ein wechselseitiges sich zu eigen geben. Und dieses Kennen, von dem Jesus hier spricht, meint dann eben auch ein Aufeinander und zueinander hingerichtet sein, ein Aufeinander hin bestimmt sein, das mehr ist, als dass nur einer das Objekt der Erkenntnis eines anderen ist. Dahinter steckt letztlich eine dicke Frage an uns. Eine dicke Frage an uns. Wollen wir, dass Jesus unser Hirte ist? Oder wollen wir nur, dass Jesus unser Mietling ist, angemietet? Dass Gott für uns ist, das, glaube ich, werden viele bejahen. Ja, das ist schön, das lassen wir uns gerne sagen. Gott ist für uns, aber wir für Gott? Dass wir hinhören, dass wir folgen? Schnell betonen wir den Anspruch der Schafe auf die Versorgung. Es ist Gottes Job, lieb zu sein und uns Gutes zu tun und gnädig zu sein und uns zu vergeben. Wie aber ist es mit dem Anspruch des Hirten an seine Herde, dass sie hört, dass sie sich führen lässt, dass die Schafe ihm vertrauen, dass die Menschen Gott vertrauen, dass wir Jesus vertrauen? Das ist die Herausforderung, denke ich, auch heute, seine Stimme zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Hören wir seine Stimme im Stimmengewirr unserer Zeit? Zugegebenermaßen nicht immer einfach. Dazu ist nötig, geistlich wach zu sein. Dazu ist nötig, zu unterscheiden, was sind die wahren und was sind die falschen Propheten. Und das wird in unserer Zeit immer schwieriger. Und dazu ist nötig, ihm nachzufolgen. Seine Schafe folgen ihm. Folgen wir ihm nach oder erwarten wir nur, dass er den Weg vorne weggeht, den wir gehen wollen? Und mit dem Kommen Jesu ist diese Rede vom Hirtentum in der Bibel auch noch nicht zum Abschluss gekommen. Das Bild ist noch nicht am Ende, zeitlich auch noch nicht am Ende. Zu dem Ziel, das in Hesekiel 34 beschrieben wird, sind wir ja auch noch unterwegs. Und auf diesem Weg geschieht noch weiteres. Denken wir an den Auftrag, den Jesus zum Beispiel einem Petrus gegeben hat. Johannes 21, da lesen wir, dass Jesus diesem Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, dreimal fragt, hast du mich lieb? Und dann sagt er ihm immer, als Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe, weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Wieder dieses Bild. Petrus soll Hirte sein für die Gemeinde Jesu. Oder anderes Beispiel, als Paulus sich in Milet verabschiedet von den Ältesten aus der Gemeinde in Ephesus, da sagt er ihnen und gibt ihnen das mit auf den Weg, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes. Diese Ältesten sind eingesetzt als Bischöfe, um Hirte zu sein für die Gemeinde Gottes. Heute sagen wir Leitung. Und es ist ein Thema und es bleibt ein Thema, gerade auch in Gemeinden bis heute. Und auch hier wird eben das Bild vom Hirtentum gebraucht. Und nicht umsonst gibt es Leitungskongresse, gibt es Schulungen für Leitungen, gibt es Seminare für Gemeindeleitungen und Gruppenleitung. Und man kann da viel Gutes lernen. Aber ich sehe dabei zwei Problemkreise. Das eine ist diese Frage, wer übernimmt noch diese Hirtenverantwortung, um mal in diesem Bild zu bleiben? Wie kann dazu ermutigt werden, dass Menschen sich da hineinnehmen lassen, diese Verantwortung zu übernehmen? Sehen wir noch die Berufungen Gottes? Hören wir noch die Berufungen Gottes, dass Gott Menschen herausruft, dass der Heilige Geist Menschen einsetzt, so wie Paulus das an die Ältesten, den Ältesten von Ephesus sagt? Hören wir das noch? Und die andere Frage, der andere Fragenkreis ist der, wer lässt sich noch gerne leiten? Jeder weiß doch alles besser. Nee, die Leitung macht was nicht so, wie ich das will. Aus dem allgemeinen Priestertum haben wir manchmal ein allgemeines Hirtentum gemacht. Oder wir suchen uns die Hirten nach unserem Geschmack. Wenn der Hirte einem nicht passt, dann geht man halt zu einem anderen. Konkret kann das bis hineingehen in die Frage einer Pastorensuche. Wenn mir der Neue nicht passt, dann gehe ich halt woanders hin. Was für eine armselige Einstellung. Nichts begriffen. Werfen wir am Schluss mit Hesekiel noch einen Blick auf das Ziel des Handelns Gottes. Ich lese noch einmal aus Hesekiel 34, die Verse 30 und 31. Und sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott bei ihnen bin und dass sie, die vom Hause Israel, mein Volk sind, spricht Gott der Herr. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht der Herr. Und alle sollen es erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott bin. Das Gottsein Gottes soll deutlich werden, unübersehbar deutlich werden. Die Menschen sollen es sehen, sie sollen es wahrnehmen. Und Gott erneuert hier seinen Bund mit seinem Volk. Ich will euer Gott sein. Dieser Satz, das war schon immer die Bundesformel, mit der Gott seinen Bund mit seinem Volk beschrieben hat. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und selbst alles, was zwischendurch an Ankündigungen von Gericht und an Gerichten auch erfolgt ist, es diente immer diesem Ziel. Gott will der Gott seines Volkes sein und sie sollen seine Leute sein. Das ist Gottes ganz grundlegende Absicht mit uns Menschen. Er will sich um uns kümmern. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass wir zu ihm gehören. Das ist Gottes Absicht. Und es wird das wohl dann auch für uns immer wieder neu zu entdecken sein, was wir da am Ende des Textes gelesen haben. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Und ich hoffe, dass wir uns das noch sagen lassen. Amen.
Zwischen dem Hirte und der Herde. Und Jesus Christus, wir wollen dich ganz herzlich auch für unsere persönliche Beziehung zu dir bitten. Lass uns diese persönliche Beziehung immer wieder vor Augen führen. Lass sie uns pflegen, lass sie uns immer wieder neu entdecken. Und lassen wir uns auch führen durch dich als unseren Hirten. Amen.